Unser nächster Vortrag mit dem Titel A New Hope soll euch zeigen, warum es warum wir alle noch Hoffnung haben können und was verschiedene Menschen aus sehr vielen verschiedenen sozialen Bewegungen immer noch dazu veranlasst, Hoffnung zu geben. Ruben Neugebauer, der Mitbegründer von Sea-Watch, wird das moderieren. Und bitte begrüßt alle Sprecher mit einem großen Applaus. Und jetzt noch mal für die Sprecherinnen. Und eine Sache noch, Q&A gibt es hinterher draußen an der oben über den Coffee Nerds. Viel Spaß.
Ich fange einfach an.
Hallo CCC.
Hallo.
Moin. Ich bin Johannes und zusammen mit Ruben werden wir die nächsten 40 Minuten moderieren. Wir haben ein richtig straffes Zeitprogramm, deswegen fangen wir einfach direkt an.
What is it they've sent us?
Hope.
Auch wenn der Text KI generiert ist, ist es ja alles gar nicht so weit hergeholt. Ihr kennt es, das Kind hat 3 neue Viren aus der Kita mitgebracht und man hofft einfach, dass es nicht die neue Lungenentzündung aus China ist. An den Grenzen der EU werden Kinder jetzt einfach eingesperrt, die Klimakrise und der Krieg in der Ukraine eskalieren, ach ja, und der Nordostkonflikt auch. Und Dammbrüche drohen heutzutage nicht nur wegen des Hochwassers, sondern auch politisch. Die AfD kommt auf über 20% und die FDP und die CDU wollen vorsorglich schon mal Autobahnen bauen. Ja, all das ist zum Verzweifeln und ganz ehrlich, wir wissen manchmal echt auch nicht mehr weiter. Und ich glaube, das geht einigen von euch hier so und deswegen seid ihr ja hier. Wir wollten deswegen einen Pep-Talk machen für alle, die wie wir hier gerade am Verzweifeln sind. Und wenn uns Star Wars und Hollywood eines gelehrt haben, dann doch wohl das. Niemals die Hoffnung aufgeben. Niemals verlieren. So. Und wenn irgendein Ort die Nährlösung bietet, in der Progressives gedeihen kann, dann ist es ja wohl der Kongress. Und deswegen haben wir hier einen ganzen Haufen Leute zusammengebracht, die sich den multiplen Krisen in der Welt auf unterschiedlichste Art und Weise entgegenstellen. Und wir haben sie gefragt, ob und auf was es sich eigentlich noch zu hoffen lohnt. Und das, was mich persönlich am meisten hoffen lässt, ist, dass die eigentlich alle nur stellvertretend hier sind. Stellvertretend für so, so viele andere, die sich im Hintergrund engagieren und die nicht so sichtbar sind. An der Stelle also auch ein fettes Shoutout an alle die. Die ganzen Engel zum Beispiel, die hier den Kongress möglich machen. Das sind Leute, die kaufen sich ein Ticket. Die kaufen sich ein Ticket, um dann freiwillig zu helfen, einfach nur, damit wir hier alle einen tollen Kongress haben. Und wenn das geht, dann geht sehr viel. Fangen wir also an mit einer Frage, mit der man eigentlich alle weiteren Fragen lösen kann. Das Hintergrundbild ist natürlich wieder AI generiert und sicher habt ihr es direkt erkannt. Es geht um die soziale Frage. Zu diesem Thema haben wir Helena Steinhaus eingeladen. Sie hat sich bei Sanktionsfrei dafür eingesetzt, dass die Hartz-IV-Sanktionen fallen und sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Es braucht nicht viel, wie wir unseren Sozialstaat demokratisch, fair und armutsfest machen«. Das klingt doch vielversprechend, aber mal ehrlich, Hartz IV heißt jetzt Bürgergeld und auch sonst ist jetzt nicht gerade der Sozialismus ausgebrochen. Helena, wie beantworten wir die sozialen Fragen und wer sind die Verbündeten, die uns dabei helfen?
Ja, wir haben lange darauf gewartet, dass sich durch den Trickle-Down-Effekt Wohlstand für alle einstellen wird und wir wissen mittlerweile, das ist nicht der Fall. Sondern wir befinden uns mitten in einem existenziellen Verteilungskampf. Und hier sind drei Hoffnungsschimmer, die mich zumindest noch hoffen lassen, ein kleines bisschen. Das erste ist das Klimageld. Das ist der einzige Umverteilungsmechanismus von oben nach unten, den diese Regierung beschlossen hat und zumindest im Koalitionsvertrag festgehalten hat. Und jetzt muss sie theoretisch eigentlich nur noch handeln. Das darf ja nicht so schwierig sein. Als zweites haben wir unser Steuersystem. Das ist so krass scheiße und ungerecht. Die Reichen kommen eigentlich mit allem davon, wenn sie Steuervermeidungstricks anwenden, während Bürgergeldbeziehende sich für alles rechtfertigen müssen, für jeden Cent. Und kleine und mittlere Einkommen werden super hart besteuert. Mit ein bisschen guten Willen könnten wir jedes Loch im Haushalt stopfen und damit auch die Sozialneiddebatte ad acta legen. Natürlich ist das nicht ganz so einfach, aber es gibt dafür gesellschaftliche Mehrheiten laut Umfragen und die müssen wir nur noch organisieren. Damit kommen wir auch zu Punkt 3 und das seid nämlich ihr. Wir konnten mit Sanktionsfrei durch Menschen wie euch dieses Jahr allein 400 Menschen juristisch unterstützen und 250.000 Euro umverteilen an Menschen in existenziellen Notlagen und das geht einfach mit vielen Menschen und wenn wir viele sind, dann würden wir es auch schaffen, die Punkte 1 und 2 umzusetzen.
Und weil man manchmal auch ein bisschen mehr braucht als Glück, haben wir dir etwas mitgebracht und zwar einen Glückskeks.
Ja, eine weitere dieser sozialen Fragen, zu denen die KI ein besonders verstörendes Bild gezeichnet hat, betrifft unsere Gesundheitsversorgung. Spätestens seit der Pandemie dürfte uns allen bewusst sein, dass es einen Pflegenotstand gibt und dass Fallpauschalen und die Privatisierung von Krankenhäusern vielleicht gar keine so tolle Idee waren. Aber Klatschen allein beseitigt den Pflegenotstand nicht. Kirsten Rautenstrauch kennt die schwierigen Bedingungen. Sie ist Pflegerin und hat hier in Hamburg das Pflegebündnis mit aufgebaut. War viele Jahre auch Betriebsrätin. Kirsten, du bist täglich damit konfrontiert, dass die Arbeitsbedingungen in einem Bereich, der uns alle betrifft, wirklich katastrophal sind. Wird es noch mal besser? Was lässt dich noch hoffen?
Tja, mich lässt hoffen, dass sich immer mehr GesundheitsarbeiterInnen in der Gewerkschaft organisieren und für mehr Personal und damit für menschliche Versorgung von PatientInnen per Tarifvertrag auf die Straße gehen. Dann kommen auch Pflegekräfte zurück in ihren Job. Aus dem sind sie ja nur wegen der krankmachenden Arbeitsbedingungen ausgestiegen. Mich lässt hoffen, dass Pflegekräfte immer öfter Nein sagen, wenn der Arbeitgeber fragt, ob sie an einem freien Tag zur Arbeit kommen können, weil eine Kollegin krank geworden ist. Es ist toll und so wichtig, dass sich Pflegekräfte endlich öfter davon befreien, für alles selbst verantwortlich zu sein. Sie schreiben den Arbeitgebern, welche Gefährdungen in ihrer Schicht wegen Personalmangel vorliegen und geben damit die Verantwortung an den Arbeitgeber zurück. Mich lässt hoffen, da uns Pflege und Gesundheit alle betrifft, egal ob Schwangere, als Patient oder Angehörige, dass wir als Gesellschaft Missstände viel öfter öffentlich machen, damit es die Politik auch endlich hört, versteht und handelt. Wir können doch quasi alle die Pflegekräfte bei ihren Forderungen und Streiks unterstützen, denn wir wollen eine Patientenversorgung, die sich nicht am Profit, sondern die sich am individuellen Bedarf der Patienten orientiert.
Danke, Kirsten, und auch für dich einen Glückskeks.
Danke dir. Schön.
Ja, wir machen mit den großen Krisen weiter. Danke auch an die KI für diese Illustration der Klimakrise. Die Klimakrise ist ja, wenn man seriösen Naturwissenschaften glaubt, quasi die Mutter aller Krisen. Deswegen darf die Klimabewegung hier natürlich nicht fehlen. Herzlich willkommen, Carla Remsma von Fridays for Future. Carla, das Ergebnis vom COP in Dubai mit dem beschlossenen Ausstieg aus den Fossilen. Hoffnungsschimmer oder Lippenbekenntnis? Warum sollten wir trotz quasi überschrittener Kipppunkte eigentlich noch Hoffnung haben? Wie kann es klappen, dass die Klimabewegung zusammenhält und brauchen wir dafür Sekundenkleb?
Ja, ich habe mir eigentlich so ein lustiges Intro überlegt, so à la, wenn ich jedes Mal, wenn ich die Frage nach der Hoffnung gestellt werden könnte, ein Windrad gebaut werden würde, dann müssten wir uns alle keine Sorgen mehr machen. Dann habe ich es mir anders überlegt. Als ich vor 5, 6, 7 Jahren, bevor Leute geklebt haben, bevor es Fridays for Future gab, mit dem Klimaaktivismus angefangen habe, da habe ich mir einen Vorsatz gemacht. Und der war nicht, ich will vegan werden, ich will nicht mehr fliegen, sondern der war, ich will nicht zynisch werden. Und dann habe ich länger nicht über diesen Vorsatz nachgedacht, genauso wie ich auch länger nicht über die Frage nach Hoffnung nachgedacht habe. Und immer wenn Journalisten nachgefragt haben, gesagt hat, ja, Hoffnung, da geben mir die anderen Aktivisten, dass wir so viele sind, die jetzt auf den Straßen sind, weil das war auch irgendwie mal so eine gute Antwort. Und dann musste ich jetzt, danke Ruben an der Stelle, in den letzten Wochen natürlich darüber nachdenken und habe festgestellt, das stimmt. Die Welt da draußen gibt gerade wenig Grund für Hoffnung und viel Anlass für Zynismus. Egal, ob es die Klimakrise ist oder alles andere, wo hier super coole Leute aktiv sind. Jede klimawissenschaftliche Studie könnte einen zur Verzweiflung bringen. Wir haben die Höchstzahl von privaten PKWs auf deutschen Straßen. Der Deutsche Wetterdienst hat gerade rausgefunden, 2023 war das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Es wäre also naiv, einfach so zu sagen, wir können hoffen, dass die Sachen doch besser werden. Weil schließlich spricht gerade alles dagegen. Aber jetzt ist ja die Sache mit der Hoffnung. Hoffnung ist gar nicht naiv. Weil wir können nur dann Hoffnung haben, wenn ja überhaupt die Möglichkeit besteht, dass es doch noch besser wird, dass nicht das Schlimmste passiert. Und wenn wir irgendwie die Wahrscheinlichkeit erhöhen können, dass genau dieses allerschlimmste Szenario nicht eintritt, sondern irgendein besseres. Und deswegen stimmt es. Es sind genau die Menschen und die Dinge, die sie alle tun dafür, dass wir eben doch in einer besseren Welt leben, die irgendwann gerechter und besser sein wird als die jetzt gerade, über die mir noch Hoffnung gibt. Und die damit verhindern, dass wir beim nächsten IPCC-Report in Ohnmacht verfallen, zynisch werden, wenn die fossilen Konzerne Übergewinne machen, während sie an einem Krieg verdienen oder naiv und voller Technologieoffenheit an die Zukunft glauben. Und deswegen sind es Orte wie diese oder der nächste Klimaprotest, die mir noch Hoffnung geben.
Danke, Carla.
Danke. Ja, dank der Klimakrise werden wir ja da bald sehr viel mehr davon haben. Und aber dank durchgeknallter Fanatiker und der Plattentektonik haben wir auch schon heute mehr als genug humanitäre Katastrophen. Und da sind Helfende mit Situationen konfrontiert, die einfach zu krass sind für die KI. Sebastian Jünnemann. Du hast die Hilfsorganisation CADUS mitgegründet und ich kann mich daran erinnern, als wir in Mosul bei 50 Grad zusammen in einem Feldkrankenhaus gearbeitet haben, da wolltest du eigentlich nur noch auf eine Südseeinsel und Schildkröten aufziehen, aber aktuell evakuiert ihr mit CADUS Schwerstverwundete in den Frontgebieten der Ukraine und vielleicht bald aus Gaza. Bei all dem Elend, das ihr zu Gesicht bekommt, wie schafft ihr es, psychisch irgendwie nicht kaputt zu gehen und die Hoffnung nicht zu verlieren?
Naja, es gibt immer noch Schildkröten, aber nein, ernsthaft, 2 Minuten sind natürlich viel zu kurz, um ernsthaft darauf einzugehen, warum wir nicht kaputt gehen oder was auch wirklich Hoffnung macht. Und vielleicht reden wir dann eher tatsächlich in Anbetracht von jetzt im nächsten Jahr 10 Jahren Erfahrung in Kriegs- und Krisengebieten von Veränderungen, die wir sehen. Und Veränderungen, die wir sehen, das passt ganz wunderbar zum Kongress hier, ist Digitalisierung und Vernetzung. Und die kann helfen. wir werden immer besser darin und immer schneller darin, wundervolle Menschen vor Ort, Gruppierungen, aber auch Einzelpersonen, Organisationen vor, während und nach Katastrophen zu kontaktieren, sich auszutauschen, sich zu organisieren, sich zu vernetzen. Es wird immer besser, in Bild und Ton sich auszutauschen und Dinge zu planen. Es wird auch immer einfacher, Missstände, die halt komplett am medialen Mainstream vorbeigehen, wie jetzt zum Beispiel die Angriffe der Türkei auf die wundervollen Menschen dort aus Syrien, die seit Jahren da leiden, doch wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit oder eines Teils der Öffentlichkeit zumindest zu ziehen. Und da muss man schon sagen, kurz zusammengefasst, die Möglichkeiten der Digitalisierung richtig genutzt, sorgen doch dafür, sich mit Menschen zu vernetzen und mit Menschen zusammenzukommen, Menschen kennenzulernen, die es nicht nur wert sind, sondern die es einfach nötig machen, die Hoffnung nicht aufzugeben.
Dankeschön, Ed. Und für dich eine kleine, auch einen kleinen Witzkeks. Bitteschön.
Ja, so stellt sich die KI Demokratie vor. Und ich weiß nicht, ob es mehr die spätkapitalistischen oder mehr die protofaschistischen Vibes sind, die mich daran so beunruhigen. Aber wenn das die Demokratie ist, dann würde es mich nicht wundern, wenn wir hier, auf Twitter hat einer geschrieben, der linke Bodensatz der Gesellschaft, irgendwie doch noch alle einfahren würden. Und dann brauchen wir den, der die größte Gefangenenbefreiung in der Geschichte der Bundesrepublik organisiert hat. Arne Semsrott hat den Freiheitsfonds gegründet, mit dem er regelmäßig mit Geldkoffern Leute aus dem Gefängnis rauskauft, die da wegen Freifahren einsitzen. Arne holt aber nicht nur Leute aus dem Knast, sondern mit Frag den Staat auch jede Menge Akten ans Licht der Öffentlichkeit. Arne ist also quasi ein Experte für kreative Demokratie. Deswegen wollen wir von ihm wissen, wie wir die Demokratie retten können. Arne, die AfD bei 20 plus X und um die Grundrechte steht es auch eher so mittel. Was machen wir da?
Also ich denke eigentlich die ganze Zeit, jetzt habe ich wirklich gar keine Hoffnung mehr und dann passiert irgendeine politische Katastrophe und ich bin mega enttäuscht und ich merke, ah, ich hatte doch noch Hoffnung. Da und ich glaube, das heißt, ich habe schon noch ganz viel Hoffnung da drin und es sind vor allem zwei Sachen, die mir Hoffnung machen. Zum einen sind es alle Projekte, die Theorie und Praxis verbinden. Also die Projekte, die für eine bessere Welt, für eine bessere Gesellschaft kämpfen und gleichzeitig aber im Kleinen schon damit anfangen, diese Welt zu machen. Die nicht darauf warten, dass die Politik irgendwas umsetzt und einfach nur Forderungen stellen, sondern die im Kleinen das anfangen. Also die Sanktionsfreis, den Freiheitsfonds, Sea-Watch, Louis Michel, die Blockaden, die eben nicht warten, sondern selbst schon machen. Das gibt mir enorm viel Hoffnung. Und das Zweite sind, dass so viele Menschen, die für so unterschiedliche Sachen kämpfen, wie die jetzt hier, wie ihr alle, dass wir miteinander solidarisch sind und dass wir gemeinsam kämpfend untergehen.
Danke, Arne. Und für dich auch einen Glückskeks. Vielleicht kannst du noch ein paar Akten aus den rauskloppen.
Ich glaube, du bist
ja. Ja, beim nächsten Thema geht es darum, was zu tun ist, wenn es nicht mehr 5 vor, sondern schon 5 nach 12 ist. Hierzulande können wir die AfD vielleicht noch stoppen, aber anderswo sind menschenfeindliche Regime bereits an der Macht. Wir alle erinnern uns an die Bilder vom Flughafen in Kabul. Aus dieser Zeit kenne ich Ela. Wir haben damals zusammen die Kabul-Luftbrücke organisiert und seither mehreren 1000 durch die Taliban gefährdeten Menschen bei der Flucht aus Afghanistan geholfen. Aber während die Taliban sich immer besser organisiert haben, brach die Unterstützung der Bundesregierung ein. Ela und das Team von Kabul Luftbrücke machen aber trotzdem weiter. Ela, einige auch deiner Lieben und viele tausend Gefährdete, zum Beispiel JournalistInnen oder AktivistInnen, sitzen immer noch in Afghanistan fest. Was gibt dir trotz alledem noch Hoffnung und die Kraft, weiterzumachen? Und wie können alle hier die Kabul Luftbrücke unterstützen?
Kraft schwindet manchmal, aber letztendlich müssen wir uns bewusst sein, dass es Menschen gibt, die wir helfen können. Ich zitter gerade, ich weiß nicht warum, es sind so viele. Das sind zum Beispiel 6 Klässler, die dann nicht mehr in Afghanistan zur Schule gehen können. Oder Frauen, die ihre Berufe nicht mehr nachkommen dürfen. Das ist aktuell und real, Leute. Und natürlich ist es heute nicht mehr so einfach wie in den ersten Tagen nach der Machtübernahme. Am Ende, das ist jeder einzelne Fall wert. Jeder Journalistin, jede Sportlerin, jede Schülerin ist es wert. Ich zitter immer noch. Ich bin...
Nein, Applaus.
Ich zitter nicht, weil ich vor so einem großen Publikum stehe. Ich zitter wegen jeden einzelnen Menschen, die ich immer noch drüben habe. Es gibt junge Damen, wie eine hat ja, die 13 Jahre alt ist und hier in Deutschland gelandet ist und mir geschrieben hat, sie hat eine gymnasiale Oberstufenempfehlung bekommen und darf auf dem Gymnasium und das nach einer kurzen Zeit. Oder ein Scharreuer, die 14 Jahre alt ist und angekommen ist am 12. Dezember 23 und mir auf Deutsch geschrieben hat, Ela, vielen Dank, ich gehe zur Schule. Jeder einzelne von diesen Frauen ist es wert, dass wir uns für die einsetzen. Und es gibt viele, viele wie Hadja und Scharreuer. Eigentlich so viele, die keine Zukunft mehr vor den Taliban haben und denen das Leben weggenommen wird. Deshalb braucht es uns. Deshalb. Die gute Nachricht ist es, dass wir noch viele Mädchen wie Hadja und Scharreuer aus diesem Land evakuieren können. Gefährdete Personen aus Afghanistan. Die schlechte Nachricht, es wird komplizierter und teurer. Mit teuer meine ich teuer. Aber die andere gute Nachricht ist, jeder von euch im Saal draußen kann helfen und unterstützen. Die Hoffnung, die haben wir nicht aufgegeben. Aber das Geld geht uns leider aus. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Bitte spendet. Danke.
Danke, Elia. Und du bist auch ein gutes Tipp. Und spenden. Einmal spenden.
Ja, ein Hauptgrund dafür, dass die Taliban die Macht in Afghanistan wieder übernehmen konnten, war auch die Korruption der afghanischen Regierung. Wenn man Korruption finden will, muss man aber gar nicht bis nach Afghanistan.
Da gibt es dann unsere Krone. Zack, zack, zack. Diesen
Ja, und dieses Video hat zu einem aus meiner Sicht hoffnungsvollsten Momente der letzten Jahre geführt. Ja, und der dem wir diesen hoffnungsvollen Moment zu verdanken haben, wollte eigentlich heute hier dabei sein. Julian liegt aber leider mit Fieber zu Hause im Bett. Und deswegen springt spontan jemand ein, den sowohl Julian als auch ich regelmäßig immer anrufen, wenn es mit Österreich ein Problem gibt. Thomas Lohninger von Epicenter Works hat eine Kampagne zu dem Justizskandal gemacht, bei dem Julian ohne jeden Beweis für etwas ganz anderes in den Knast gesteckt wurde. Deswegen, Thomas, kannst du die Frage vielleicht auch beantworten. Österreich ist ja so ein bisschen eine Karikatur von Deutschland. Einfach noch ein bisschen mehr rechts und noch ein bisschen mehr Korruption. Und wenn einer das öffentlich macht, dann wird er einfach notfalls auch ohne Beweis in den Knast gesteckt. Thomas, was können wir machen gegen die Korruption? Vielleicht auch so, dass man nicht dabei einfährt. Und hast du noch Hoffnung?
Danke, Ruben. Es ist eine Ehre, hier Julian Hessenthaler vertreten zu dürfen. Als Token Österreicher, und man schäbt sich natürlich schon irgendwie nach Sebastian Kurz, Wirecard und René Benko hier zu stehen als Österreicher. Aber ganz ehrlich, was kann man von Österreich lernen? Weil Lachen ist immer ein guter Weg zu lernen. Und seit ich auf der Welt bin, seit den 80ern, haben wir sehr starke rechtspopulistische Parteien in Österreich, die auch immer wieder an die Regierung kommen. Und ja, es ist an Absurdität nicht zu überbieten. Aber die hoffnungsvolle Botschaft davon ist, dass wenn Demokratie stark ist, wenn die Leute an den unterschiedlichen Hebeln der Gesellschaft, in der Justiz, in der Verwaltung, bei den Medien, in der Zivilgesellschaft und auch in der Satire ihren Job weitermachen, dann kann Demokratie auch solche Regierungen überstehen. Und gerade bei Satire muss ich einhaken, nur um die Absurdität darzustellen. Der oberste Polizist in Österreich verklagt gerade einen der bekanntesten, längstdienendsten Kabarettisten im Land. Auch wieder so ein Prozess, für den man sich einsetzen sollte, für Florian Schäuber. Und zuletzt, Lachen ist auch immer etwas, das zu Selbstwirksamkeit führt. Gerade das hier am Kongress, glaube ich, ein ganz wichtiges Konzept, ist mir fast ein bisschen lieber als Hoffnung. Bei der Hoffnung ist es wichtig, dass man sie nicht aufgibt oder wie man in Österreich sagt, aufgeben tut man einen Brief.
Dankeschön. Da würde ich natürlich auch ein Witz geht's. Bitte schön.
Ja, noch so ein korrupter Österreicher, der auch im Ibiza-Komplex vorkommt, ist der eben erwähnte René Benko. Einer der ersten, der mit Luxussanierungen berühmt geworden ist. Aber auch nach der Pleite von Signa, das Problem der Gentrifizierung bleibt. Eine Wohnung zu finden, geschweige denn die Miete bezahlen zu können, ist schier unmöglich. Und in Berlin gibt es zwar einen Volksentscheid, bei dem sich knapp 60% dafür ausgesprochen haben, Immobilienkonzerne zu enteignen, aber Kühnert von den sogenannten Sozialdemokraten, der früher selber noch Enteignungsfan war, will jetzt lieber das Tempelhofer Feld zubauen und neuerdings regiert in Berlin auch noch die CDU. War es das oder gibt es noch Hoffnung auf Vergesellschaftung? Das wollen wir wissen von Lara Eckstein von Deutsche Wohnen und Co. enteignen.
Genau. Natürlich gibt es noch Hoffnung. Also die CDU tut natürlich überhaupt nichts gegen die explodierenden Mieten und genau, dieses Bauen, Bauen, Bauen-Mantra von der SPD funktioniert auch gar nicht. Aber wir geben nicht auf. Wir haben uns gedacht, als Deutsche Wohnen und Co. enteignen, okay, die Politik versagt, dann holen wir uns unsere Wohnungen jetzt einfach selber zurück von den Immobilienkonzernen und wir schreiben selber ein Vergesellschaftungsgesetz. Das Grundgesetz macht es möglich, das besagt nämlich in Artikel 15, Grund und Boden können zum Zwecke der Vergesellschaftung in Gemeineigentum überführt werden. Und genau das werden wir tun. Wir enteignen die großen Immobilienkonzerne und wir überführen die Wohnungen in eine Anstalt öffentlichen Rechts, in der sie dann demokratisch verwaltet werden. Die Idee ist ganz einfach, die Konzerne sind mächtiger als die Politik, aber sie sind nicht mächtiger als die direkte Demokratie. Mit der direkten Demokratie können wir diese Konzernmacht aushebeln. Und dann können Giffey und Wegner so viel mit den Konzernchefs kuscheln, wie sie wollen. Sie können unser Vergesellschaftungsgesetz nicht aufhalten. Wir sammeln also bald wieder Unterschriften als Deutsche Wohnen Co. enteignen. Und wir werden noch einen Volksentscheid machen und den werden wir wieder gewinnen, so wie wir schon eingewonnen haben. Es gab in Berlin eine Kommission von Expertinnen und die haben ganz klar gesagt, Enteignung ist rechtssicher möglich und finanzierbar. Und darauf aufbauend schreiben wir jetzt das erste Gesetz der Bundesrepublik, was diesen Artikel 15 zur Anwendung bringt. Und ja, wir wissen, wir haben ja jetzt gesehen, die CDU klagt gerne alles kaputt. Deshalb machen wir unser Gesetz natürlich so, dass es auch einer gerichtlichen Prüfung standhält. Da kommt jetzt sehr viel Arbeit auf uns zu, deshalb freuen wir uns auf jeden Fall über Unterstützung. Aber ich kann euch sagen, und das ist auch das, was mir Hoffnung gibt, ich habe mich diesem Projekt mit Haut und Haaren verschrieben und alle Leute, die ich in dieser Initiative kenne, Wohnen ist ein Menschenrecht und wir holen uns dieses Recht zurück. Und wir freuen uns natürlich, wenn andere Städte das auch machen. Vielen Dank.
Dankeschön. Auch für dich ein Glückwunsch.
Ja. Trotz Wohnungsnot und einer Demokratie, die wackelt, sind wir hier alle, da müssen wir uns nichts vormachen, noch vergleichsweise privilegiert dran. Und während wir hier beim Kongress im Warmen sitzen, werden die Mauern um Europa immer weiter hochgezogen. Pia Klemp war als Kapitänin der zivilen Seenotrettung auf dem Mittelmeer. Pia, ich erinnere mich an eine Situation, da musstet ihr die Leiche von einem Kleinkind im Gefrierraum transportieren. Und als wäre das nicht alles schlimm genug, sabotieren die EU-Staaten die Rettungsarbeiten, wo es nur geht. Auf der Juventa haben sie euch sogar mit einer Wanze abgehört. Und dann haben sie euch auch noch das Schiff weggenommen. Du hast dich davon aber nicht unterkriegen lassen, sondern nachdem sie dir ein Schiff weggenommen haben, hast du ein anderes in den Einsatz gebracht. Die Louise Michel, Banksy hat sie finanziert und pink angemalt. Aber am Ende wird Seenotrettung allein diese Krise ja nicht lösen. Was gibt dir Hoffnung, Pia, und wie bringen wir die Festung Europa zu Fall?
Hoffnung muss man sich selber machen, indem man Sachen macht. Wir können das heute Abend hier mal ausprobieren. Wir können die Festung zum Beispiel mal von innen kaputt machen. Das ginge zum Beispiel mit einer popligen Ordnungswidrigkeit, bei der mir ganz eventuell eine Straftat unterstellt werden wird, aber mit der man einem geflüchteten Menschen eine tatsächliche Perspektive bieten kann. Wäre ein bisschen geil, wenn das ginge, wa? Und ist so. Das kann man direkt mal feiern. Am besten mit einer Hochzeit. Bitten wir mehr Menschen, die im Asylverfahren festhängen oder bloß eine Duldung haben, zum Standesamt. Ich finde, wir brauchen eine neue Form der Dating-Plattform. Es wäre doch verrückt, wenn sich da nicht zufällig die eine oder andere Liebeskonstellation finden lassen würde, die in einer Schutzehe mündet. Schwuppsdiwupps können diese Menschen nicht mehr abgeschoben werden und haben am Ende im besten Fall eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis oder sogar einen EU-Pass. In ein paar Jahren könnte dann alle 11 Minuten jemand den Familiennachzug organisieren, ohne dass es dafür Schlepperinnen wie mich braucht. Menschen mit EU-Pass hätten endlich eine Antwort auf die leidige Frage, was sie mit ihren Privilegien anstellen können. Sie könnten sie schlicht einer weiteren Person zugänglich machen. Falls der Vorwurf auftauchen sollte, dass es sich um eine Scheinehe handelt, alles halb so wild. Zumindest für die Leute mit Pass, da ist das meistens mit einem Bußgeld getan. Und Menschen, die bloß eine Duldung haben, haben meistens leider eh sehr, sehr wenig zu verlieren. So eine Schutzehenvermittlungsagentur könnte in vielen romantischen Belangen helfen. Mit Anwältinnen, die die Paare durchgehend beraten, Hilfe bei Behördengängen, Netzwerken, die bis zur Scheidung supporten, Kostenunterstützung und Hilfe bei der Dokumentation der Romanze. Und der liebe Böhmi könnte das nötige Kleingeld dafür auftreiben. Ich sage also Feste statt Festung.
Danke dir. Auch für dich ein Glückwunsch.
Ja, eigentlich könnten wir das Bild gleich stehen lassen.
Das
Tarek Alaus, herzlich willkommen. Tarek, du bist selbst mit dem Schlauchboot nach Europa geflüchtet und hast dich auf vielfältige Weise für Flüchtende eingesetzt. Und ich weiß auch nicht, was die KI jetzt gemacht hat, aber ihr seht es schon, es geht um das Thema Rassismus.
Mein Lieber.
Tarek, mittlerweile... Tarek, mittlerweile arbeitest du für Pro Asyl und hast täglich damit zu tun, dass nicht nur der Diskurs immer entmenschlichender wird, sondern dass eine Asylrechtsverschärfung nach der anderen durchgewunken wird. Gerade jetzt vor Weihnachten wurden noch schnell die GEAS-Reform und das Ausländer noch schneller rausgesetzt beschlossen. Deswegen bist du vor einigen Tagen bei den Grünen ausgetreten. Tarek, die rassistische Asylpolitik eskaliert. Was gibt dir noch Hoffnung?
Weißt du, Ruben, ich wache jeden Tag auf und denke, wie beschissen die Situation ist. Haftlagern an den Außengrenzen, Menschen, die ertrinken und nicht gerettet wurden. Rassistische Angriffe, Zahnarztdebatten und Abschiebungen. Aber ich erinnere mich an zwei Bilder, die ich in meinem Leben gesehen habe. Das eine, da war ich mit drin, vor dem Hauptbahnhof in Budapest mit vielen Menschen 2015 auf der Flucht. Da habe ich einfach gesehen, wie die ungarische Polizei, die für ihre Brutalität bekannt ist, einfach hilflos neben uns stand, weil wir von einem Willen geleitet waren, ein Leben in Sicherheit und Würde zu haben. Auf der anderen Seite wart ihr hier zu Zehntausende, zu Hunderttausende auf den Straßen am Bahnhof. Und haben wir gemeinsam, wir und ihr, die Politik dazu gezwungen, die Grenzen zu öffnen und die Menschen aufzunehmen. Das war keine freiwillige Entscheidung von der Politik. Hinter diesen zwei Bildern steckt ein Muster. Geflüchtete Menschen, die jeden Tag auf der Flucht von Rassismus betroffene Personen, die jeden Tag hier in Deutschland für die Allgemeingültigkeit der Menschenrechte kämpfen. Und wir Menschen, die hier leben und Privilegien haben, die diese Kämpfe erkennen, anerkennen und unterstützen und auf die Straßen gehen, um diese Kämpfe zu unterstützen. Mit diesem Muster und Annahme stehe ich jeden Tag auf und sie erfüllen mich mit Energie und Kraft, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Mit dieser Annahme arbeiten wir jeden Tag bei Pro Asyl und freuen uns auf jede Stimme, die mit uns diesen Kampf eingeht. Danke.
So, also mit menschlichem Leid wollte sie vorhin nichts zu tun haben, hat aber keinerlei Problem mit einem Überwachungsstaat und einer Post-Privacy-Dystopie. So sind sie, die KIs. Danke für nichts. An Linus Neumann, einen Sprecher des CCC, habe ich zum Abschluss eigentlich gleich ein paar Fragen. KI-Bilder, die auf Twitter als Nachrichten verbreitet werden, als hätte niemand darauf sechs Finger, und jeden zweiten Tag ein neuer Versuch der EU-Kommission, doch noch schnell die Chat-Kontrollen einzuführen. Linus, manchmal habe ich das Gefühl, wir sind wirklich nur noch einen Prompt entfernt vom digitalen Armageddon. Auf wen und auf was hoffst du noch, und ist es überhaupt klug, darüber unverschlüsselt zu sprechen? Oder Oder ist doch eigentlich alles gar nicht so schlimm und KI finally der Schlüssel zu einer gesunden Work-Life-Balance und zur Überwindung des Kapitalismus?
Also ich werde öfter mal gefragt, Linus, wie schaffst du das, so gute Laune zu haben in Anbetracht all dieser schlechten Nachrichten? Und ich habe lange überlegt und ich kann das Geheimnis jetzt teilen. Ihr braucht einen Ausgleich. Ihr braucht einen Ausgleich, ihr braucht irgendwas außerhalb des Aktivismus, was euch die Laune ruiniert. Ja? dann geht das auf einmal. Und jetzt, weißt du, jetzt wird eben so, also im Moment, ChatGPT nimmt uns jetzt die Arbeitsplätze weg. Ja? Ich finde das ganz interessant, wenn du normalerweise Leute fragst, 80% der Leute hassen ihren Job und verfluchen ihr Leben. Ja? Aber dass ihnen das jetzt weggenommen wird, wo endlich mal Bill Gates die 3-Tage-Woche verspricht, ja, da ist auf einmal jetzt auch keiner zufrieden. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass wir bei der 3-Tage-Woche landen. Ja, bisher hat der Kapitalismus sich noch jede Effizienzsteigerung einverleibt, zu Geld gemacht und wir durften weiterarbeiten. Insofern landen wir gerade entweder in irgendeiner Mischung aus sozialistischer Dystopie und Grundeinkommen oder alles bleibt so, wie es ist, aber wir können ein bisschen mehr Shareholder-Value generieren. Also so richtig schlimm ist das nicht. Aber mal im Ernst, der Chaos Computer Club wurde vor 42 Jahren gegründet, um die technologische Revolution in diesem Land so kräftig wie möglich und so stark wie möglich in die Hände der Menschen zu geben und die Hände der Demokratie. Und das machen wir seit sehr langer Zeit so und natürlich haben wir keinen dieser Kämpfe jemals vollständig gewonnen, aber wahrscheinlich sähe es ohne uns sehr viel schlechter aus. Und wie machen wir das? Wir teilen Wissen, wir eignen uns die Technik an, wir versuchen die Veränderung zu sein und das ist auch das, wofür wir hier sind. Und wenn ich hier diese Leute sehe und diese Veranstaltung sehe und diese Leute hier auf der Bühne, dann frage ich mich wirklich, warum mich jemand fragen sollte, warum ich keine gute Laune haben sollte. Bei Fake News ist das Problem auch wieder mal kein technisches und den KI-generierten Bildern und den Deepfakes. Immerhin hat das ZPS den ersten großen deutschen Deepfake gemacht und der war schon mal ganz lustig, also ganz so schlimm kann es auch nicht sein. Aber tatsächlich ist das Problem auch hier wieder kein technisches, es ist ein gesellschaftliches und ja, wir haben eins. Ja? Menschen bieten den Nährboden für diesen ganzen Mist. Menschen glauben lieber irgendwelche Fake News und noch viel schlimmer glauben Fakten nicht. Aber mir fällt auch nichts Besseres dazu ein, als das, was wir hier machen. Wissen teilen, aufklären, die Veränderung sein, nach Wissen und Verständnis streben und diese Begeisterung irgendwie zu teilen. Und das Gleiche ist wieder das, was wir hier tun. Ja, also wir machen es schon so richtig, wie wir können, glaube ich. Wir müssen es nur noch mehr machen. Und wenn ich an den Drohnenkrieg denke, das ist tatsächlich ein Riesenproblem, weil er quasi das Leid und den Schmerz, den man anderen Menschen zufügt, entmenschlicht. Und leider habe ich wirklich eine sehr zynische und schreckliche Perspektive darauf, die ist, dass das Internet uns gerade dieses Leid näher bringt, als es uns jemals war. Und wir können das sehen und wir können nicht mehr sagen, wir haben nichts gewusst und können nicht mehr sagen, wir haben nichts mehr gesehen. Und ich hoffe, dass wir durch diese Nähe, die für uns alle unbequem ist und die sicherlich unappetitlich ist und unschön, auch hier weiterhin Menschen bleiben können.
So, es wären uns sicher noch eine ganze Reihe weiterer Leute eingefallen, die nicht aufgeben wollen, aber es ist nun mal so, ein Talk ist nur rund, wenn er 40 Minuten hat und vielleicht haben wir es ja geschafft, ein bisschen Hoffnung oder zumindest gute Laune zu verbreiten und in diesem Sinne euch allen einen hoffnungsfrohen weiteren Kongress und lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass 2024 wieder erwarten ein besseres Jahr wird.
Und weil man das nicht in 2 Minuten klären kann, werden wir gleich alle, die hier sitzen hoffentlich, nach oben gehen, in die ganz, ganz oben in die Bar. Und wenn ihr noch Lust habt zu diskutieren oder Fragen habt, weil wir können leider kein Q&A jetzt machen, dann seid ihr herzlich eingeladen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Vorbei.
Vielen, vielen Dank an unsere Sprecherinnen.
Und wie gesagt, wenn ihr Q&A machen wollt, trefft euch draußen. Und wir wollen auch den nächsten Talk pünktlich beginnen, also seid fair. Vielen Dank und nochmal einen großen Applaus für unsere Sprecherinnen.